brauchen heilige Heiligung. Was würdest du sagen, wenn du gefragt wird, ob du ein Heiliger bist? Bist du ein Heiliger? Nein. Aber interessant ist, dass Paulus sich überhaupt nicht geniert, alle Christen, ob in Rom, in Ephesus, in Korinth, in Philemon, anzureden, als die geliebten Heiligen. Ich weiß, dass wir uns da schwer tun, mir geht das ähnlich so. Aber das Verständnis, was dahinter steckt, ist im Grunde genommen, dass alle Menschen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland glauben, Heilige sind, weil Gott sie geheiligt hat. Durch das, was Jesus Christus getan hat. Heilige sind also von Gott Auserwählte. Also von daher halten wir zunächst mal fest, bevor wir uns diesem Begriff etwas nähern, ein Heiliger, das ist also ein Privileg Gottes für einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Es hat zunächst nichts mit meiner Art zu tun, es hat zunächst nichts mit meinem Wesen zu tun, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und es ist ja so, wenn wir so Überschriften lesen, brauchen heilige Heiligung, dann passiert etwas, wir kennen das Fremdwort Assoziation, das meint im Grunde genommen, dann geht uns etwas sofort durch den Kopf, oder? Wir müssen ja jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen ins Gespräch kommen, was geht uns dabei durch den Kopf? Ich bin schon etwas länger mit diesem Thema unterwegs und es gibt zwei Situationen, die mir sofort durch den Kopf gegangen sind. Eins ist etwas länger her, bei einem längeren Aufenthalt in Armenien war ich mit meinem Freund in einer orthodoxen Kirche. Und ich wurde aufgefordert, an diesem heiligen Ort nur anständig bekleidet zu sein. Das war im Sommer. Das heißt also, eine kurze Hose kam nicht in Frage. Schurz, freie Schultern, tiefe Ausschnitte sind verboten. Ich habe also gesehen, wie man den Frauen, die so gekleidet kamen, wirklich Schals gegeben hat. Man hat gesagt, wenn ihr rein wollt, müsst ihr euch die umlegen. Die, die sich geweigert haben, sind nicht reingelassen worden. Darin spiegelt sich ja eine uralte Ansicht wider, dass ein Zugang zum Heiligtum nur in kultischer Reinheit möglich ist. Das ist eine, was ich im Kopf habe. Und das zweite, wenn ich an dieses Thema Heiligung, Heil denke, dann landet man unwillkürlich eigentlich bei der Heiligsprechung der römisch-katholischen Kirche, oder? Mutter Teresa, die berühmte Ordensfrau und Friedensnobelpreisträgerin, ist heilig gesprochen worden. Franz von Assisi, der Gründer des Franziskanerordens, ist heilig gesprochen worden. Papst Johannes Paul II. Ist heilig gesprochen worden. Und so kann man weitermachen. Also wenn man nachliest auf der Homepage der katholischen Kirche, gibt es mittlerweile 666 Männer und Frauen, die heilig gesprochen worden sind. Es ist im Grunde genommen ein feierlicher Akt, bei dem die Kirche erklärt, dass der, der jetzt verstorben ist, vorbildlich gelebt hat und sich jetzt bei Gott befindet. Gehen wir mal auf Spurensuche bei dem Thema brauchen heilige Heiligung. Gehen wir mal auf Spurensuche zu dem Begriff Heiligung. Ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind, dass es im normalen Sprachgebrauch nicht vorkommt, oder? Eher schon mal so ein bisschen schmunzelnd, das ist mir heilig. Oder du bist mir heilig, aber jetzt nicht wirklich mit dieser ganzen Macht des Wortes. Es kommt normalerweise in unserem Sprachgebrauch nicht vor. Das Alte und Neue Testament unterscheidet, und das ist ganz entscheidend für das Weiterdenken bei diesem Thema. Im Alten Testament ist also alles, was zu Gott gehört und was in irgendeiner Art und Weise mit Gott zu tun hat, heilig. Das waren Gegenstände. Das waren Orte, das waren Handlungen, das heißt also der Tempel, die Bundeslade, der innerste Raum, das Allerheiligste, die Tora, das Gesetz. All das, was also zu Gott gehört und mit Gott zu tun hat, war heilig. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Und dann stellt man fest, dass sich zum Neuen Testament hin ein unwahrscheinlich gravierender Wandel vollzieht. Wir schauen uns das mal an, und zwar mit diesem Bibelwort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 11 bis 12. Der beschreibt diesen Wandel vom Alten zum Neuen Testament. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen, des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde. Und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische, Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Hebräer 9, 11 bis 12. Das heißt also, der Wandel, der jetzt passiert, ist der, dass sie das Heilige nicht mehr in ganz bestimmten Orten und Gegenständen und Riten vollzieht, sondern in dem Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Im Mittelpunkt steht im Neuen Testament der zum Glauben gerufene Mensch, also der gläubige Mensch. Und wenn man weiter schaut, dann stellt man fest, ich habe euch mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Wenn ihr eine Bibelkonkordanz habt zu Hause, also eine Konkordanz, wo man einen bestimmten Begriff alphabetisch aufsuchen kann und unter Heilig und Heiligung nachschaut, dann gibt es da eine Menge an Bibelstellen. Zwei habe ich euch ausdrucksweise mal mitgebracht. Das eine ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3 und das zweite aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Weil in diesen beiden Bibelstellen deutlich wird, Heiligung ist, wenn wir so wollen, der Auftrag Gottes an uns. Also unsere Heiligung, meine Heiligung ist sein Wille. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott hat uns berufen zur Heiligung. Und dieses Hebräerwort jagt dem Frieden nach mit jeder Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich möchte einen Eindruck mit euch teilen und vielleicht können wir, wenn nicht jetzt, aber danach mal darüber ins Gespräch kommen, weil ich keine Erklärung dafür gefunden habe, woran das liegen mag. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es ganz vielen Menschen, die an Jesus Christus glauben, eigentlich genügt, dass sie die Vergebung ihrer Sünden haben, dass sie Kinder Gottes sind, aber was Heiligung betrifft, sie eigentlich kaum bewegt. Dass sie sehr wenig unternehmen und meine Frage ist, das ist eine ernsthafte, also keine rhetorische Frage, woran mag das liegen? Woran mag das liegen, dass es einfach reicht, dass ich die Vergebung meiner Schuld habe? Bitte? Okay, mein Vorschlag wäre, danke, dass wir danach weiter ins Gespräch kommen dazu, aber nehmt das mal mit. Heiligung bedeutet im Grunde genommen, wir entwickeln unseren Glauben. Wenn ein Kind geboren wird, dann gibt es zwei Dinge, was es von Anfang an mitbringt. Das ist bei jedem Kind gleich. Das ist einmal der Greifreflex und der Saugreflex. Beide Reflexe, klar, wofür sie gebraucht werden. Der Greifreflex und der Saugreflex. Alles andere entwickelt sich. Alles andere entwickelt sich, hat mit dem Umfeld zu tun, mit der Prägung. Und die Frage ist ja, wenn man das mal überträgt, ob das nicht auch auf Heiligung ein Bild sein kann, was uns helfen kann. Der Mensch kommt zum Glauben. Heiligung bedeutet also, ich entwickle diesen Glauben und gestalte ihn. Und die Frage ist ja, wie kann ich das denn tun? Wie kann ich lernen, in der Beziehung zu Jesus zu leben? Und wer sich mit dieser Frage beschäftigt, wird früher oder später feststellen, es geht eigentlich um das Thema Heiligung. Also im Sinne Gottes zu leben, heißt heilig zu leben. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal etwas von der Heiligungsbewegung gehört. 18. bis 19. Jahrhundert. Wem das interessiert, da kann man reichlich viel im Netz und im Buchladen finden. Zwei Sätze dazu. Die Heiligungsbewegung war also eine internationale Bewegung im 18. und 19. Jahrhundert und die hatte zwei sogenannte Stoßrichtungen. Das eine hin zu Gott, also noch stärker hin zu Gott und das andere weg von der Welt. Wobei weg von der Welt jetzt nicht meint die Weltflucht, sondern es meint eine Trennung von den Dingen auf dieser Welt, die mir einfach nicht gut tun. Das heißt also, durch diese Ausrichtung verschieben sich unsere Lebensschwerpunkte. Es ist ein Weilchen her. Peter Strauch hat mal ein Lied, hat er viele Lieder geschrieben und wir kennen es, glaube ich, auch. Da wird genau das deutlich. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du änderst unser Leben. Wie geht's weiter? Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich. Das heißt, also im Grunde genommen, dieses Hesekiel-Wort, was ihr hier vorne seht, Hesekiel 36, 26, ist das, was die Voraussetzung ist für die Heiligung. Da sagt der Prophet, ich gebe euch ein neues Herz. Einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Wenn also ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann geschieht das zunächst durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist gibt mir diese ganz persönliche Gewissheit, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich lebe von dieser Vergebung. Und jetzt beginnt das, was bei dem Kleinkind mit Greifreflex und Saugreflex da ist, nämlich Wachstum. Das Innere, das Äußere. Jetzt beginnt das Wachstum und auch für uns Menschen, die wir zum Glauben kommen, beginnt dieser geistliche Reifeprozess. Also die Frage ist ja, was bedeutet das denn ganz konkret? Was bedeutet es, sich geistlich weiterzuentwickeln? Ich will es an ein paar Stichworten deutlich machen, die ihr selber weiter vertiefen könnt. Ich lerne also im Laufe meines Lebens Jesus immer besser kennen. Ich möchte die Gedanken, die Jesus hat, über mein Leben begreifen und sie verinnerlichen. Ich pflege die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich entwickle immer stärker den Wunsch, so zu leben, wie Jesus an meiner Stelle leben würde. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, als es diese Armbandtradition gab, was würde Jesus tun? Habt ihr es noch in Erinnerung, dieses Bändchen, was würde Jesus tun? Genau das ist eigentlich das, was Heiligung im Kern umschreibt. Das heißt also, ich organisiere mein ganzes Leben so, dass ich in dieser Verbindung mit Jesus lebe. Und wenn man das zusammenfasst, ist es in diesem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. In Lukas 10, Vers 27. Was also Heiligung meint, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Jetzt ist ja die Frage, wachsen wir? Wachsen wir in der Beziehung zu Gott? Ich glaube, dass wir dieser Frage nachkommen können, indem wir uns eine eigene Frage stellen. Also nicht, dass uns jemand anders fragt, sondern dass wir uns selbst fragen. Eine Frage, die uns helfen könnte, ob wir geistlich wachsen, ist die Frage, werde ich zunehmend liebevoller gegenüber Gott und meinen Mitmenschen? Das ist eigentlich die Zusammenfassung des Doppelgebotes. Werde ich zunehmend liebevoller gegenüber Gott und meinen Mitmenschen? Es gibt ein hartnäckiges Missverständnis. Es hält sich über die Jahrhunderte hinweg, nämlich die Frage, die vielleicht schon der ein oder andere im Kopf auch hat, ist nämlich, ist Heiligung eigentlich das Werk Gottes oder das Werk des Menschen? Ist Heiligung also das, was Gott allein tut oder was der Mensch tut? Tut es Gott allein oder muss auch der Mensch etwas tun? Auch hier sollten wir ins Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Und vielleicht hilft es uns nicht nur gegenseitig zu denken, mal zu versuchen, beide Enden mal beieinander zu halten. Und ich denke an das Bild einer Medaille. Eine Medaille erklärt das sehr schön. Eine Medaille hat ja zwei Seiten. Zum einen ist, und das will ich sehr deutlich sagen, Heiligung ganz und gar das Werk Gottes. Paulus sagt es und sagt, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Das heißt also, die Voraussetzung zur Heiligung ist ein Geschenk Gottes, das der Mensch mit der Wiedergeburt bekommt. Dann ist er, wie Jesus es sagt, von oben her neugeboren, also durch den Heiligen Geist. Jetzt kann der zum Glauben gekommene nicht aus sich selbst heraus heilig sein und leben. Aber, das sagt das Wort Gottes, durch Christus sind wir in ihm geheiligt. Christus ist uns zum Heiligtum gemacht, wie wir im Hebräerwort gelesen haben. Damit ist also klar, um diesem Missverständnis zu begegnen, Heiligung ist in erster Linie das Werk Gottes. Er muss uns heiligen. Und das hat er. Das hat er durch Jesus Christus, durch sein Leiden, durch sein Sterben und seine Auferstehung getan. Heiligung ist also keine Leistung, die wir erbringen müssen, Klammer auf, um vor Gott zu bestehen, Klammer zu. Das hat ja bereits Christus getan. Ich wollte mir den Refrain des Liedes aufschreiben, was wir vorhin gesungen haben. Vielleicht kannst du mir helfen, denn du hast die Lieder rausgesucht, wo es dann im Refrain heißt, und dennoch liebt mich Gott. Helf mir mal bei diesem Lied. Ich wollte das raussuchen, diesen aufschreiben wollen. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Daraus haben wir gemacht, ich kann auch so bleiben, wie ich bin. Danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst, ist zunächst ein seelsorgerlicher Zuspruch an meine Person. Aber daraus haben wir häufig gemacht, dann kann ich auch so bleiben, wie ich bin. Und das ist das, wo ich denke, dass, da wird es schwierig. Denn die zweite Seite der Medaille ist, auch wenn sie das zunächst im ersten Moment widerspricht, ist es allein das Werk Gottes, aber es erfordert auch meinen Einsatz. Es geht nicht ohne meinen Einsatz. Ich muss mich dafür entscheiden. Heiligung heißt im Grunde genommen, es beginnt die Veränderung meines Lebensstils und auch meiner Lebenseinstellung. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht automatisch dadurch geschieht, weil ich zum Glauben gekommen bin. Also wo Jesus Christus in einem Menschenleben der Herr geworden ist, bezieht der Heilige Geist Wohnung im Menschen. Das bedeutet, Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Er durchdringt uns, gestaltet uns um, wenn wir es zulassen. Also wenn wir das sehen, dann wird also schnell klar, wo Heiligung ansetzt. Damit es zu grundlegenden Veränderungen im Leben und in meiner Person kommt. Also noch einmal, nachdem der Mensch zum Glauben an Jesus gekommen ist, die Vergebung seiner Schuld erfahren hat, beginnen die grundlegenden Veränderungen im Leben, der Persönlichkeit. Die gute Botschaft ist, das dauert bis zum Lebensende an. Ich mache es mal an einer konkreten Situation deutlich und nenne diese Person mal Fritz. Ich hoffe, dass keiner heute Morgen da ist, der so heißt. Nennen wir ihn einmal Fritz. Dieses Beispiel soll beschreiben, was Heiligung eigentlich auch tun kann. Von Kindesbeinen an geht Fritz in die Gemeinde. Inzwischen ist er über 60 Jahre alt. Jeder wusste, wer er war, aber niemand kannte ihn wirklich. Er hatte Probleme damit, seine Frau zu lieben. Seine Kinder konnten nicht offen mit ihm reden. Er neigte dazu, seine Geschwister in der Gemeinde sehr hart zu kritisieren. Und eines Tages fragte ihn einer der Ältesten der Gemeinde, Fritz, bist du glücklich? Und ohne zu lächeln antwortete Fritz, ja. Dann solltest du das mal deinem Gesichtsausdruck erzählen, erwiderte der Älteste. Fritz' äußerstes Auftreten spiegelt eine tiefe innere Realität wider. Fritz veränderte sich nicht durch den Glauben. Er erlebte keine Veränderung seines Herzens, keine Entwicklung, keine Verwandlung durch den Heiligen Geist. Und das Besondere an dieser Sache war, und je länger ich darüber nachdenke, merke ich, wie sehr mich das ärgert, niemand in seiner Gemeinde überraschte das. Niemand erwartete ernsthaft, dass Fritz sich verändern würde. Deshalb wundert sich auch niemand, als es nicht geschah. Und wir kennen das ja auch so miteinander in der Gemeinde, dass wir da schon mal aneinander geraten und dann heißt, du weißt doch, so ist ja schon immer gewesen. Ich denke, das kann doch nicht sein, dass jemand sein Leben lang damit in der Gemeinde durchkommt, dass er immer schon so gewesen ist, oder? Das geht doch nicht. Da muss doch irgendjemand mal sagen, stopp. Was bedeutet denn dann der Glaube an Jesus Christus, wenn du immer schon so gewesen bist an dieser Stelle? Fritz veränderte sich nicht. Und diese Geschichte soll deutlich machen, Gott möchte, dass wir eine geheiligter Persönlichkeit sind und werden, so wie er uns geschaffen hat. Gott will uns also, so könnte man sagen, wieder zu dem machen, wie er sich uns gedacht hat. Der Heilige Geist will uns verändern, sodass wir mit unserer Art und unserem Umgang dem Leben Jesu ähnlicher werden. Es gibt ein Lieblingsbibelwort, was ich habe. Wir haben alle Lieblingsbibelworte, Johannes 3, Vers 30. Das ist etwas, was mir immer sehr, sehr nahe geht und mich sehr bewegt. Da sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, kurz und knapp, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn er neben der Definition für Heiligung ein Bibelwort braucht, dann ist eigentlich das eine sehr schöne Beschreibung dafür. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also als Christen gehören wir zu Gott. Ja, wir gehören ihm. Vielleicht hilft uns doch einmal beim Nachdenken darüber, den Unterschied zu klären zwischen Eigentum und Besitz. Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus. Die Eigentümer wohnen über uns, also die Vermieter. Und wir wohnen unten drunter als Mieter. Der Eigentümer ist also immer der Besitzer, der alle Rechte hat. Und dann gibt es vielleicht noch einen Verwalter, der diese Rechte verwaltet. Und interessant ist, wenn ihr mal auf Spurensuche geht, dass das Alte und Neue Testament diese Unterscheidung im Blick auf das Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, nicht kennt. Ihr sagt also, nichts gibt es, was dir wirklich gehört, wo du der Besitzer bist. Jetzt werden alle Eigenheimbesitzer auf einmal aufhorchen und vieles mehr. Aber nichts ist, was dir wirklich gehört. Du bist immer nur Verwalter. Und die Begründung ist dieses Wort aus dem Neuen Testament. Wir sind nackt auf die Welt gekommen und werden nackt wieder gehen. Wir sind nie Eigentümer, immer nur Verwalter. Also alles in meinem Leben gehört mir nicht, sondern dem, der es mir gegeben hat. Also im Grunde genommen ist deshalb Heiligung so etwas wie eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung auf die Ewigkeit, auf ein Leben in der Gegenwart Gottes. Also im Grunde genommen sollten wir werden, was wir bereits in Augen sind. So, jetzt habt ihr genug gehört, jetzt wird es praktisch. Ich habe euch ein paar Gedankenanstriche mitgebracht, wie ihr es umsetzen könnt. Also wie ihr diese Heiligung umsetzen könnt, weil daran hapert es ja häufig, dass wir diese Umsetzung nicht haben. Ich habe das erste Mal so überschrieben, unser Glaube braucht Regelmäßigkeit. Braucht das Vertraute, wenn er sich gesund entwickeln soll. Aha, das stimmt nicht. Das ist das Zweite, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, super. Also irgendwie ist es hier wie auch immer nicht drauf. Also das Erste heißt, unser Glaube braucht Regelmäßigkeit, braucht das Vertraute, wenn er sich gesund entwickeln soll. Also, ich vergleiche das mal mit unserer Lebenssituation. Feste Abläufe in unserem Leben geben uns Sicherheit und haben eine große Bedeutung. Es kommt nicht von ungefähr, ihr könnt das überprüfen heute Abend oder wann auch im Laufe des Tages. Ihr fangt immer auf der gleichen Seite an, die Zähne zu putzen. Immer. Und ihr schlaft auch immer auf der gleichen Seite ein. Vom Rücken auf den Bauch, je nachdem, ob ihr Seitenschläfer seid, wie auch immer. Das ist eine feste Gewohnheit. Dabei haben wir uns nie was gedacht. Diese Wiederholungen geben uns aber Sicherheit und sie vereinfachen das Leben. Ich würde es auch kompliziert finden bei der ganzen Vielfalt des Lebens, wenn ich immer überlegen müsste, fange ich links oder rechts an, ich schiebe die Bürste rein und dann geht's los. Und deshalb brauchen wir das. Die Wiederholung gibt uns eine Sicherheit. Und ich glaube, dass das für den Glauben das Gleiche ist. Der Glaube sucht das Regelmäßige und das Vertraute. Wenn es aber nichts Regelmäßiges und Vertrautes gibt, was soll es dann suchen? Unser Glaube wird geformt durch das, was wir regelmäßig in uns aufnehmen. Der braucht das Fundament dieser Sicherheiten, um den Unvorhergesehenen auch begegnen zu können. Dann kommen wir zu dem Ersten, was hier steht. Das Zweite ist, das ist mir nochmal wichtig, geistliche Entwicklung ist kein Teilziel. Jesus sagt mal, Paulus greift das auf im Kolosserbrief und sagt, alles, was ihr tut, alles. Wir haben, warum auch immer, gibt es einige Erklärungen dafür, die will ich mal weglassen. Wir haben uns irgendwann entschieden, zwischen frommen und weltlichen Dingen zu unterscheiden. zwischen Privatleben und Gemeindeleben, zwischen einer Entscheidung der Gemeinde und der Frage, wie ich mit dieser Entscheidung umgehe, zwischen Gottesdienst und unserem Alltag. Und ich bin der festen Überzeugung, damit zerspalten wir unser Denken und unser Leben. Dadurch tun wir uns im Grunde genommen keinen guten Dienst, weil ich glaube, Paulus sagt, alles, was ihr tut, also nicht nur bestimmte Handlungen und Aussagen, unser geistliches Leben ist schlichtweg alles. Also das, was ihr jetzt erlebt, das, was ihr erlebt, wenn ihr danach nach Hause geht, wenn ihr morgen auf Arbeit geht. Unser geistliches Leben ist schlichtweg alles, unser ganzes Leben. Die gute Nachricht ist, dafür interessiert sich Gott. Nicht nur für mein geistliches Leben, sondern für alles, was ich tue und erlebe. Ich bin fest überzeugt davon, dass der Glaube an Jesus Christus eine ganzheitliche Geschichte ist, ganzheitlich gemeint, also alles oder nichts. Gott hat uns und unser Leben ganz erkauft mit seinem teuren Blut. Also das heißt, und das können wir dann ergänzen, alles, was wir an einem normalen Tag tun, können wir in der Verbindung mit Jesus tun. Wie beginne ich einen Tag mit Jesus und wie beende ich ihn? Wie gestalte ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen im Namen Jesu? Wie lebe ich am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, zu Hause? Wie erziehe ich meine Kinder im Namen Jesu? Wie gestaltet man als Ehepaar so eine Beziehung mit Jesus, außer den Gottesdienstbesuch? Welchen Platz hat darin die Gemeinde? Und so könnte man diese Fragen fortführen. Und wie würde sich, das ist so meine Frage, mein Verhalten ändern, wenn ich diese Bereiche mit Jesus zusammengestalten würde? Und wenn wir das mal durchgehen, diese Lebensbereiche. Und bei manchen Bereichen wird es eine Weile dauern, bis wir eine Antwort finden. Aber Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Und das Nächste ist uns auch wichtig, das müsste jetzt unter Dritten stehen, geistlich Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Also an einer Entwicklung eines Menschen ist das ja sehr schön zu veranschaulichen. Ich gehöre noch zu der Generation, wir haben ganz viele Fotoalben zu Hause. Das muss ich ja mittlerweile der jungen Generation schon erklären, was das ist. Ne? Wir haben ganz viele Fotoalben zu Hause. Und da kann man das sehr schön erkennen. Gott hat uns ja 4 Kinder geschenkt. Und wenn wir so mal gucken, die sind jetzt alle zwischen 34 und 40, wie so die Anfänge waren bis jetzt, dann bin ich überrascht und staune darüber, so haben sie tatsächlich mal ausgesehen. Also wir Menschen verändern uns ja ständig. Geistiges Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Paulus freut sich zum Beispiel über die Christen in der Stadt Thessalonich und sagt, euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch an. Geistliches Wachstum hat also nicht irgendwann sein Ziel erreicht, sondern ich bleibe als Jünger Jesu Zeit meines Lebens ein Jünger und damit ein Nachfolger Jesu. Wie geschieht Heiligung weiter? Ich habe es mal so überschrieben, das vierte. Die anziehende Wirkung der Bibel. Keine Übung in meinem Leben hat so eine wesentliche Auswirkung auf meine geistliche Entwicklung gehabt, wie das regelmäßige Lesen des Wortes Gottes. Keine Übung hat so wesentliche Auswirkungen auf die geistliche Entwicklung eines Menschen, wie der regelmäßige, intensive Umgang mit dem Wort Gottes. Jetzt haben wir, ich sag mal, eine Problemanzeige. Es hat den Anschein, ich formuliere das mal vorsichtig, es hat den Anschein, dass immer weniger Menschen Gott wirklich in seinem Wort begegnen. Vielleicht, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich vernünftig mit der Bibel beschäftigen können. Und wenn wir unter der Hand eine Umfrage machen würden, dann wäre es so, dass unter der Hand oder unter 4 Augen die Zahl derer zunimmt, die zugeben, dass sie damit eigentlich ein Problem haben. Nämlich bei einer Sache zu bleiben, mal innezuhalten, einen einzigen Gedanken zu bewegen, daran haben wir eigentlich kaum noch Übung. Und die Bibel will also durchdacht werden. Sie will verstanden werden, sie will durchdrungen werden. Gott will ja durch sie zu uns reden. Die Bibel will uns unterstützen, dass unsere Beziehung zu Gott sich vertieft. die anziehende Wirkung der Bibel. Ich finde es bei dem Punkt fast eine Vernachlässigung, da nicht weiter darauf einzugehen, aber ich kann es nicht. Aber ich stehe in 2 Wochen wieder hier, vielleicht werde ich es dann tun. Ein letztes. Wenn es um Heiligung geht, dann ist das für mich etwas sehr Entscheidendes. Ich habe es mal überschrieben, wir brauchen dringend die Gemeinschaft der Heiligen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Hebräerwort mitlesen könnt. Man traut es sich ja kaum noch zu sagen. Die Heiligung der Einzelnen ist immer untrennbar mit der Gemeinde Gottes verbunden gewesen. Gott hat sich das nie so gedacht, dass da jemand so allein vor sich hin wurstelt. Das geistliche Wachstum des Einzelnen kommt immer seinem eigenen und auch der Gemeinde zugute. Und ich glaube, und dafür möchte ich uns gern zum Schluss nochmal das Herz erwärmen, ich glaube, dass es nicht selbstverständlich für den Christen ist, dass er unter Christen leben darf. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und ich sage es bewusst, wir vergessen schnell, dass die Gemeinschaft unter Gläubigen ein Geschenk Gottes ist. Längst nicht alle Christen haben diese Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Ich denke an die Gefangenen, ich denke an die Kranken, an die Einsamen, die in der Zerstreuung leben, wie es im Neuen Testament heißt, also da, wo es nicht in unmittelbarer Nähe eine Gemeinde gibt. Ich denke an Missionare und Christen in muslimischen Ländern. Das heißt also, was für diese Christen ein unaussprechliches Geschenk, eine Gnade Gottes ist, wird von mir, der ich die Gemeinde vor Ort habe, leicht missachtet. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft der Gläubigen ein Geschenk Gottes ist, was uns täglich genommen werden kann. Wir brauchen einander. Und ich sage mal etwas schmunzelnd im Gespräch zu jemandem, also wenn du am Sonntag nicht da bist, dann ist Krankheit, Urlaub und Arbeit die einzigen Entschuldigungsgründe, oder? Was hindert dich eigentlich, diese Gemeinschaft der Menschen zu suchen, die mit dir gemeinsam glauben? Es fehlt dir am Ende selber auch. Ich schließe mit diesen Gedanken. Deshalb ist geistliches Wachstum Gottes Arbeit. Erfordert aber mein Engagement. Damit will ich zusammenhalten, was ich am Anfang als ein hartnäckiges Missverständnis beschrieben habe. Es ist Gottes Arbeit, erfordert aber mein Engagement. Und dieses Bibelwort im Kolosserbrief bringt es auf den Punkt. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Amen. Ich möchte gerne